온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 409. Wir haben gleich drei schicke Beiträge für euch. Das kleine Costa Rica lebt von seinem Öko-Image. Doch dank Globalisierung und Freihandel ist Costa Rica ein Land in sozialer wie ökologischer Schieflage. Während sich giftige Ananasplantagen ungebremst ausbreiten, geht es der traditionellen familiären Landwirtschaft schlecht. Doch es gibt einige Initiativen, die der heimischen kleinbäuerlichen Landwirtschaft das Überleben sichern könnten. Frauen machen Medien. Das gilt auch für die Amazonasregion. Manche Medienmacherinnen sind mit der Kamera unterwegs, andere mit dem Mikrofon nah am Menschen. Wir haben zwei von ihnen bei ihrer Arbeit begleitet und mit ihnen über ihr Leben und ihre Träume gesprochen. Und einen Beitrag über Kolumbien hört ihr jetzt.
Über 300 Seiten ist er dick, der Friedensvertrag, den die kolumbianische Regierung und die FARC, die größte Guerilla-Organisation des Landes, im Dezember 2016 ausgehandelt haben. Ein Meilenstein, um den seit über 50 Jahren andauernden bewaffneten Konflikt zu beenden. Doch der Weg zu einem wirklichen Frieden ist weit. Menschenrechtsverletzungen aufklären, strittige Landfragen lösen, Tausenden Ex-Guerilleros und Guerilleras die Waffen abnehmen und die Rückkehr in ein ziviles Leben ermöglichen. Keine leichte Aufgabe, die schon dabei anfängt, die Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Helfen sollen dabei Community-Radios. Im Friedensvertrag wird ihnen eine Menge zugetraut. Die partizipativen Sender, die wirtschaftliche Entwicklung ankurbeln und für mehr Teilhabe und kulturelle Vielfalt sorgen. Doch wie steht es um diese Pläne? Wir haben uns bei kolumbianischen Radiomachenden umgehört.
A pesar de la guerra, los combatientes siempre hemos tenido la disposición de estudiar y nuestro compromiso es aportar.
Es un paso trascendental a la vida civil sin fusiles. Tendríamos la oportunidad de hablar cara a cara con los colombianos.
Sie wollen studieren, in einem Kolumbien leben ohne Gewalt. Solche Stimmen sind dieser Tage viel zu hören, in kolumbianischen Medien und im Internet. Oftmals noch jugendliche Guerilleras oder Guerilleros der FARC, der größten Rebellenorganisation des Landes, reden von ihrer hoffnungsvollen Zukunft.
Reunir a la juventud y crear escuelas de fútbol y que se alejen de la droga.
Con el entusiasmo y la certeza que se va a dar todo esto, tenemos la oportunidad de mostrar que no solamente sabemos hacer la guerra.
Sie planen, eine Fußballschule zu gründen, wollen Jugendlichen helfen, sich als Friedensstifter beweisen. Mitunter klingen die Bekenntnisse etwas einstudiert, Zitate für die Kamera. Viel persönlichere Geschichten hat dagegen die Journalistin Marjolein van der Water gehört. Seit gut einem Jahr begleitet die Korrespondentin der niederländischen Tageszeitung Volkskrant die Demobilisierung einer FARC-Einheit in der Region Cauca.
Lo que a mí personalmente me impresionó hablando con los guerrilleros es.
Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, dass viele Guerrilleros schon sehr jung aus Armut und Bedürftigkeit zu den FARC gegangen sind. Ihre Geschichten zu hören, wird helfen zu verstehen, warum sich Menschen dem bewaffneten Kampf angeschlossen haben. Worüber viele Guerrilleros heute noch nicht reden können, ist der Machtmissbrauch, den es auch innerhalb der FARC gegeben hat. Einzelne Kommandanten töteten oder misshandelten ihre Untergebenen. Diese Geschichten werden nun auch nach und nach Thema werden.
Yo espero que va a haber espacio para hablar sobre esto.
Menschenrechtsverletzungen haben alle am Konflikt beteiligten Gruppen zu verantworten. Die verschiedenen Guerillas, aber auch die Armee, paramilitärische Einheiten und deren politische Hintermänner. Es gibt viel zu reden in Kolumbien. Die Friedensverträge zwischen Regierung und FARC-Guerilla setzen sich ein für die Herstellung sozialen Friedens und der Versöhnung, wie es im Text heißt. Und ein zentraler Friedenshelfer ist das Radio. Gestärkt werden sollen nicht nur die über 600 Community-Radios Kolumbiens, auch in über 20 Transitzonen, in denen frühere Guerilleros derzeit ihren Weg in ein ziviles Leben antreten, sollen neue Sender entstehen, erzählt die kolumbianische Radiotrainerin Claudia Núñez.
Dentro del acuerdo de paz sí existe puntualmente un acuerdo que dice que
in Friedensabkommen gibt es eine punktuelle Vereinbarung, die den FARC das Recht einräumt, Community-Medien aufzubauen. Die Sender sollen helfen, den ländlichen Raum zu entwickeln, eine Kultur der Beteiligung schaffen, versöhnen und den sozialen Frieden fördern. Die Regierung wird dafür besonders in früheren Konfliktzonen neue Lizenzen vergeben, technische Unterstützung leisten und Workshops organisieren. So soll das Recht auf Kommunikation und die Meinungsfreiheit gestärkt werden.
Al aire, CRB, Cadena Radial Bolivariana, Voz de la Resistencia.
Radiomachen ist für die FARC eigentlich ein alter Hut. Mit der Cadena Nacional Bolivariana unterhielt die Guerilla ein ganzes Netzwerk an Sendern. Besonders bekannt La Voz de la Resistencia, das aus dem Untergrund bereits seit über 25 Jahren die Karibik beschallt. Auch diese Station wird bald eine Lizenz erhalten. Nun soll mit Hilfe der Radiotrainerin Núñez aus dem Guerilla-Sender ein Community-Radio werden.
Barranquilla, capital miliciana del Caribe.
Se organizó la programación, se conocí cómo era que funcionaba anteriormente la programación.
Die Machenden erzählten, wie sie bisher ihre Sendung produzierten. Wir organisierten ein Sprechertraining, das sich viele gewünscht hatten. Und dann redeten wir viel über eine neue Linie, einen neuen Diskurs im Radio. Denn bisher sei die Funktion des Senders auch gewesen, die Kampfmoral zu stärken, wie uns eine junge Guerilla erzählte. Nun stehen sie vor der Herausforderung, eine andere Sprechweise zu finden.
El lenguaje del calor de la guerra, sino otro tipo de lenguaje.
Friede, Freude und Versöhnung? Von wegen. Die niederländische Journalistin Van de Water sieht die neuen und alten Community-Radios Kolumbiens heute in der Pflicht, darüber zu informieren, was aktuell in den Gegenden geschieht, die früher von den FARC kontrolliert wurden.
Ich glaube, ein peligro grande ist, dass die FARC también ahora han salido de ciertas zonas que han controlado desde siempre.
Ich sehe eine große Gefahr, denn in diesen Gebieten ist ein Machtvakuum entstanden. Es gibt weiterhin bewaffnete Gruppen, Kriminelle, die aus paramilitärischen Verbänden hervorgegangen sind, die ILN-Guerilla, einige Deserteure der FARC. Die streiten nun alle miteinander. Es geht ums Geschäft, Koka und illegalen Bergbau. Ich denke, eine unabhängige Berichterstattung ist wichtig. Community-Radios können über Inhalte und Konflikte informieren, welche in den traditionellen Medien keinen Platz haben.
Pueden tener un papel de informar sobre aspectos que tal vez los medios tradicionales no mencionan tanto.
Dazu gehört auch die Tatsache, dass die Regierung bis heute die systematische Tötung durch Paramilitärs leugnet und diese Gewalt besteht fort. Ziel solcher Anschläge sind beileibe nicht nur Guerilleros, sagt der kolumbianische Umweltschützer Jaime Tocora vom Comité Ambiental Tolimán. In der Schusslinie stehen ebenso unabhängige Journalisten oder Aktivisten. Auch davon müssen die Medien berichten, so Tocora.
Seit Beginn des Jahres sind bereits mehr als 40 Menschen aus sozialen Bewegungen oder Umweltgruppen ermordet worden. Solche, die wie wir Wasserressourcen und Landrechte verteidigen. Die Paramilitärs können nahezu straffrei agieren. Die Zentralregierung unternimmt zu wenig dagegen.
Menschenrechtsverletzungen. Für kolumbianische Community-Medien wird dies ein zentrales Thema bleiben. Nicht nur über vergangene, sondern auch über aktuelle Angriffe auf den Friedensprozess ist zu reden. Denn, so kommentierte auch der ehemalige FARC-Kommandeur Donald Ferreira unlängst in einem alternativen Lokalsender,
wenn wir aktuellen Übergriffen nicht rechtzeitig Einhalt gebieten und nach den Hintermännern suchen, wird es sehr schwer sein, in Kolumbien einen wahrhaftigen Frieden mit sozialer Gerechtigkeit zu schaffen. Es ist besorgniserregend zu sehen, dass weiterhin gerade Aktivisten ermordet werden, die so lange Zeit den Friedensprozess verteidigt haben.
Canta mi tambor. Landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Costa Rica. In Europa denkt man da vor allem an Bananen und Ananas, tropische Früchte eben. Aber das kleine zentralamerikanische Land produziert alles, was man sich vorstellen kann. Auf den Ferias liegen Äpfel neben Mangos, Maniok neben Kartoffeln, Brombeeren neben Brotfrüchten, Kochbananen neben Karotten. Die unterschiedlichen Klimazonen machen diese Vielfalt möglich. Doch während die Ananas-, Orangen- und Bananenplantagen im Tiefland von Exportrekord zu Exportrekord rasen, haben Costa Ricas Bauernfamilien im Hochland zu kämpfen. Seit den Finanz- und Wirtschaftskrisen in den 80er und 90er Jahren hat der Staat seine Unterstützung für die kleinbäuerliche Landwirtschaft weitgehend eingestellt. Eine typische Bauernfamilie lebt heute von weniger als $1.000 im Monat. Doch es gibt Alternativen.
Bei uns ist alles biologisch und zertifiziert. Früher hat uns die konventionelle Landwirtschaft die Böden ausgelaugt und gesundheitliche Probleme gebracht. Heute haben wir gesunde Produkte, die aber auch wirtschaftlich Sinn machen. Bio ist sicherlich teurer wegen des Arbeitseinsatzes und der Zertifizierungskosten. Dafür bringen unsere Erzeugnisse mehr ein. Wir verkaufen auch Warenkörbe, die wir direkt zu den Kunden bringen. Die Kunden wissen, wann sie was bekommen und wir können besser planen.
Jonathan Castro Granados ist 24 Jahre jung und begeisterter Bauer. 7 Familien haben sich vor Jahren zu einer Kooperative zusammengeschlossen und können so eine lange Liste von 85 Erzeugnissen anbieten. Um Bio ist auch in Costa Rica ein kleiner Boom entstanden. Es gibt sogar reine Öko-Wochenmärkte. Vor allem junge Bauern wie Jonathan sehen für sich in der konventionellen Landwirtschaft keine Zukunft mehr. Von San José aus schlängelt sich die Interamericana in langen Serpentinen die Küstenkordillere in Richtung Pazifik hinauf. Kurz vor dem Pass auf 3000 Meter Höhe, dramatisch Cerro de la Muerte, Berg des Todes genannt, biegt eine Nebenstraße hinab in ein tiefes, wunderschönes Tal. Mittendrin das Dorf Santa Maria de Dota, eines der Zentren des kostarikanischen Kaffeeanbaus. Um das Dorf herum und die Hügel hinauf leuchtet das Dunkelgrün der Kaffeebüsche, dazwischen Bananenstauden oder Mangobäume, darüber Wald. Anfang des Jahrtausends brachen die Kaffeepreise dramatisch ein und Costa Rica mit seinen hohen Lebenshaltungs- und Produktionskosten war plötzlich nicht mehr konkurrenzfähig. Zahllose Kaffeebauern mussten aufgeben. In Santa Maria de Dota hat der Kaffee überlebt und gedeiht mittlerweile wieder prächtig. Das Wunder hat einen Namen, Cope Dota. Cope Dota, die Kooperative der Kaffeeproduzenten von Santa Maria de Dota und Umgebung, liegt am Ortseingang. Silos, Mühlen und Trockenanlagen dominieren schon optisch das Stadtbild. 1960 gegründet hat die Kooperative mittlerweile 900 Mitglieder. Manager Roberto Mata Naranjo sitzt in seinem Büro direkt hinter dem Labor der Qualitätskontrolle. Ein 8- bis 10-Stunden-Tag bei Kaffeeduft.
La razón inicial por que se fundó Copedota es porque los productores de café aquí no tenían donde entregar su producto de café.
Copedota wurde gegründet, weil die Bauern damals keine Möglichkeit hatten, ihre Ernte abzugeben und dafür einen guten Preis zu bekommen. Anderswo sind nicht organisierte Kaffeebauern komplett den Händlern, den Transnationalen, ausgesetzt. Obwohl sie sehr guten Kaffee haben, erzielen sie miese Preise. Und die Großhändler freuen sich diebisch. Wir dagegen haben den gesamten Prozess in unserer Hand. Wir waschen und trocknen die Kaffeebohnen und bereiten sie für den Export auf. Wir mahlen und rösten den Kaffee für den nationalen Markt. Dadurch erzielen wir fast den doppelten Preis.
Si nosotros lo tostamos o si nosotros lo vendemos sin tostar para consumo nacional. El precio es casi el doble.
Die Kooperative exportiert von der Rainforest Alliance zertifizierten Kaffee, also Kaffee, der nachhaltig regenwaldschonend produziert ist. Ein zweites Zertifikat weist Cope Dota als CO2-neutral aus. Fast 90% der Wälder um Santa Maria de Dota sind geschützt, die meisten davon noch Primärwälder. Auch beim umwelt- und klimaschonend produzierten Kaffee sind viele Verbraucher auf der Welt bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Den Bauern von Cope Dota bringt das nach Angaben des Managers ein Extra von mindestens 25 US-Dollar pro Zentner Kaffee. Jorge Humberto Ureño Ureña ist seit Kindesbeinen Kaffeebauer und mit seinen 76 Jahren nach wie vor begeistert davon. 16 Hektar nennt Senor Ureño Ureña heute sein eigen. Mango, Avocado und Nussbäume spenden den Kaffeepflanzen Schatten, Vögeln und Eichhörnchen Nahrung und Jorge Humberto Mehreinnahmen. Jorge Humberto kann vom Kaffeeanbau gut leben. Viele kleinere Bauern können Kaffee nur als Nebenerwerb kultivieren. Aber hier liegt noch ein Vorteil einer Genossenschaft.
Wenn du an einen Großhändler verkaufst, dann geht das Geld woanders hin. Durch unsere Genossenschaft bleibt das Geld hier und wird eben auch hier investiert. Außerdem haben wir ein Projekt, um den jungen Leuten beizubringen, wie man Kaffee anbaut und zubereitet. Einige Mitglieder nörgeln, wir hätten zu viele Beschäftigte und jetzt haben wir auch noch ein eigenes Café aufgemacht. Aber das ist doch super. Da müssen die jungen Leute nicht nach San José, um Arbeit zu suchen.
Ein letzter Ortswechsel. Die Karibikküste Costa Ricas ist seit einem guten Jahrhundert Bananenland. Kilometerweit ziehen sich die Plantagen die Hauptstraße entlang. In den letzten Jahren sind auch Ölpalmen-Monokulturen dazugekommen. Direkt an der Küste ist vom tropischen Regenwald auf langen Strecken nicht mehr viel zu sehen. Ein paar Kilometer landeinwärts von der Ansiedlung Hone Creek hat sich der Deutsche Manuel Tobias Mittelhammer mit einem Kompagnon ein 130 Hektar großes Regenwaldreservat zusammengekauft. Manuel führt Naturliebhaber hier stundenlang durch den dichten Wald. Gestresste Banker, die mal ohne Strom, Internet und Handyempfang abschalten wollen, sind hier ebenso zu Gast wie Studenten oder Yoga-Begeisterte. Aber Wald kann noch viel mehr als nur optisch und akustisch beeindrucken. Er kann sogar eine Alternative zur giftigen Monokulturwirtschaft sein, sagt der diplomierte Forstingenieur, der seit 10 Jahren hier in Costa Rica lebt.
Es besteht ein unglaublich großes Potenzial, was das anbelangt, was man natürlich hier immer machen kann. Natürlich Bananen, Kochbananen, dann Tuberkulen, also sprich Maniok, Wasserbrotwurzeln, mexikanischer Baumspinat, Süßkartoffeln, Kokosnuss und sonstige Früchte, Avocados, Wasserapfel, Mangos, zum Beispiel Kakao. Diese Systeme sind eigentlich rentabler, gerade wie die großen Monokulturen, weil da natürlich das Problem ist, dass die Böden immer mehr auslaugen und dementsprechend mehr Pestizid und künstliche Düngemittel eingesetzt werden muss, was eigentlich einen Großteil von dem Ertrag auch wieder dann zunichte macht. Ne?
Die sozialen, Umwelt- und Klimafolgen der Monokulturen haben neues Interesse für eine ökologische, tropische Landwirtschaft geweckt. Nicht nur bei Aussteigern aus dem globalen Norden. Auch junge Costa Ricaner haben sich entschieden, mit dem Wald zu leben. Auch Costa Ricas Universitäten forschen und experimentieren. Nur die Politik fasst Großgrundbesitzer und transnationale Fruchtkonzerne weiterhin mit Samthandschuhen an. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft in Costa Rica scheint also doch noch Perspektive zu haben, denn Nischen und Strategien gibt es mehr als genug. Auch wenn kein Ökobauer, kein Fairtrade-Produzent und kein Genossenschaftler auf seinem Land reich werden dürfte. Aber immerhin ein würdevolles Auskommen scheint für die Zukunft gesichert. Frauen machen Medien, das gilt auch für Lateinamerika. Manche Medienfrauen sind mit der Kamera unterwegs, so wie Janua Vargas. Die junge Shuar-Indigena studiert in Ecuadors Hauptstadt Quito Fotografie. Die Peruanerin Gabriela Bardales dagegen ist mit ihrem Mikrofon nah an den Menschen. Schon nach der Schule fing sie an, als Radioreporterin zu arbeiten. Wir haben Janua und Gabriela Ende April beim Panamazonischen Sozialforum in Peru getroffen, sie bei ihrer Arbeit begleitet und mit ihnen über ihr Leben und ihre Träume gesprochen.
An einem heißen Samstagvormittag Ende April an der Universität von Tarapoto, Peru. Vor einer weißen Leinwand, die an einem hohen Baum befestigt ist, steht eine junge Frau und stellt das Objektiv ihrer Digitalkamera scharf.
Buenos días, mi nombre es Janua Vargas, vengo de Ecuador, soy Shuar.
Januar heißt die Fotografin mit dem wachen Blick und dem gewinnenden Lächeln. Die langen schwarzen Haare hat sie zu einem Dutt auf den Kopf gebunden. Januar spricht Spanisch und Chua, die Sprache der indigenen Gruppe, aus der sie kommt. Mit 11 Geschwistern ist sie in einer Comunidad im Amazonasgebiet Ecuadors aufgewachsen. Heute studiert sie, mehrere Busstunden von ihrem Heimatdorf entfernt, in der Hauptstadt Quito Fotografie.
Tatsächlich bin ich aber schon weggezogen, als ich 15 war, um in Quito die weiterführende Schule zu besuchen. Mein großer Traum war es, Ärztin oder Journalistin zu werden. Also entweder Leben zu retten oder mit der Kamera unterwegs zu sein.
Bitte keine Bescheidenheit. Hat doch ganz gut geklappt. Hier in Tarapoto dokumentiert Fotografin Januar Besucherinnen und Besucher des 8. Panamazonischen Sozialforums. 4 Tage lang treffen sich von Ende April bis Anfang Mai rund 2000 Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Amazonasgebiet. Sie informieren, debattieren, diskutieren und entwickeln gemeinsame Strategien gegen den Raubbau an der Natur, die Ausbeutung der mehrheitlich indigenen Bevölkerung und für ihre Selbstbestimmung. Januar porträtiert mit ihrer Kamera die vielfältigen Gesichter des Amazonas, Las Caras Amazónicas.
Vor der Leinwand steht ein bequemer Stuhl. Hier nehmen die Besucher Platz, damit ich sie fotografiere. Es soll kein ernstes oder gestelltes, sondern ein ganz spontanes Bild werden. Keiner soll sich von der Kamera einschüchtern lassen. Das ist die Idee. Danach werden alle Fotos als Serie ins Internet gestellt. Auf die Seite pororoca.red.
Die Fotografin und Chua Indigena Januar ist Teil des Netzwerks La Nave Radio. Medienmachende aus dem Amazonas, die seit 3 Jahren zusammenarbeiten und diesmal live vom Forum berichten. Die meisten von La Nave Radio sind, der Name sagt es ja bereits, beim Rundfunk. So auch Gabriela Badales von Radio Ucamara aus Nauta, einer kleinen Stadt in der nördlichen Selva Perus. Gabriela ist 25, also ein Jahr älter als Januar, und macht schon Radio, seit sie mit der Schule fertig ist.
Angefangen habe ich bei einem anderen Sender, der aus finanziellen Gründen irgendwann zumachte. Danach fragte mich ein Freund, ob ich nicht bei Radio Ucamara mitmachen will. Und ich sagte natürlich sofort ja. Angefangen hatte ich dort mit Musiksendungen. Ich war ja noch recht jung und das war genau mein Ding. Aber schon bald meinte Leonardo, der Leiter von Ucamara, dass ich ruhig auch mal andere Sachen machen könnte. Interviews und über politische Themen berichten. Das war gerade am Anfang ganz schön hart für mich, denn ich habe ja nicht studiert. Aber es macht Spaß und heute bin ich Reporterin.
Beim Sozialforum in Tarapoto ist Gabriela fast pausenlos auf dem Veranstaltungsgelände unterwegs und wird per Handy in die Live-Sendung ihrer Companieros zugeschaltet. Gerade ist es wieder soweit.
Buenos días, compañeros, compañera Rita. Bien, en este momento, como ustedes ya lo están mencionando, el día de hoy es el último programa en La Nave Radio. Bueno, La Nave ya se va.
Radio machen, das ist in Peru und erst recht in einer Kleinstadt wie Nauta ein Männerding. Nicht so bei Radio Ucamara, einem gesellschaftspolitisch engagierten Community-Sender.
Son las únicas chicas que mujeres que hacemos radio en Nauta.
Meine 2 Kolleginnen und ich sind die einzigen Frauen in unserer Stadt, die Radio machen. In allen anderen Sendern gibt es praktisch nur Männer. Bei Ucamara spielen Frauen eine große Rolle. Dazu gab es viel Kritik. Von wegen, Frauen gehören doch in die Küche und zu den Kindern. Viele Männer meinten, dass wir Radio nicht können. Doch das können wir sehr wohl. Wir haben alle die gleichen Rechte.
Rechte, die sich Frauen wie Gabriela erst erkämpfen müssen. Nicht nur in der Gesellschaft, auch in der Familie herrschen traditionelle Geschlechterbilder vor.
Vor allem mein Vater war zu Beginn eher skeptisch, was meine Arbeit beim Radio betraf. Ich kam immer spät nach Hause und das passte ihm nicht. Dafür stand meine Mutter stets hinter mir. Und mittlerweile ist auch mein Vater überzeugt von dem, was ich tue.
Gabrielas Eltern sind von Beruf Fischer. Finanziell können sie ihre Tochter kaum unterstützen. Aber während sie auf dem Forum ist und arbeitet, passen die Eltern auf die kleine Kaori auf. Gabrielas 5-jährige Tochter, die sie allein erzieht.
Ich würde unglaublich gern Journalismus studieren, einen Titel haben. Dann könnte mir niemand mehr dumm kommen. Ich weiß, dass ich das schaffe, aber dafür müsste ich Nauta verlassen und in die nächstgrößere Stadt ziehen. Und das macht mir etwas Angst. Ich müsste meine Tochter im Dorf zurücklassen, aber es wäre doch auch für ihre Zukunft gut, wenn ich mich weiterbilde.
Für Gabriela ist das Leben zwischen Kind und Karriere eine permanente Gratwanderung. Aber hey, liebe Hörerin, kommt uns das nicht irgendwie ziemlich bekannt vor? Drücken wir unserer rasenden Reporterin mal die Daumen, dass sie ihren Weg findet, ohne unnötige Hindernisse in den Weg gelegt zu bekommen. Und schauen nochmal bei Januar vorbei. In ihrem Open-Air-Fotostudio hat sie schon jede Menge Besucherinnen und Besucher des Forums porträtiert. Bald wird ihre Fotoserie Caras Amazonicas online unter pororoca.red zu sehen sein. Und vielleicht nicht nur dort. Januar plant mit den Bildern eine Ausstellung, am liebsten in Quito, dort wo sie studiert. Auch hier läuft eigentlich alles nach Plan. Januar hat ein Teilstipendium und jobbt nebenbei als Fotografin und manchmal auch als Übersetzerin. Ihre Professoren unterstützen sie bei allen ihren Vorhaben. Doch manchmal fühlt sie sich als Frau und einzige Shuar-Indigena an ihrer Uni auch ganz schön einsam.
Als Frau und Indigene kann ich am Studium die gleiche Lust und den gleichen Ehrgeiz verspüren wie ein weißer Mann. Aber es ist sehr schwer, in geschlossene Gruppen reinzukommen. Deine Arbeit wird von den anderen Studenten oft nicht anerkannt.
Und wie fasst Januar dann wieder Mut? Allein in Quito, ohne Fußstapfen, in die sie treten kann, ist doch ihr Leben so ganz anders als das ihrer Mutter oder ihrer Schwestern in der Comunidad. Vor allem über ihre Freunde in der Hauptstadt, denen es ähnlich geht wie ihr.
An den anderen Unis gibt es auch Shuar-Indigenas. Wir treffen uns als Gruppe, tauschen uns aus über unser Studium und Jobmöglichkeiten. Dabei verneinen wir nie unsere Wurzeln, die Dörfer, aus denen wir kommen. Es ist wichtig, von Zeit zu Zeit dorthin zurückzugehen. Selbst wenn du in der Hauptstadt lebst, ohne deine Familie und in einer anderen Kultur.
Das war ein Beitrag über Gabriela und Januar, zwei Medienmacherinnen aus dem Amazonasgebiet. Auch in den nächsten Onda-Infos werden wir immer wieder vom Panamazonischen Sozialforum in Peru berichten, bei dem wir vor Ort waren. Und von den sozialen Aktivistinnen und Aktivisten, die wir dort getroffen haben. Und manche von ihnen haben wir danach auch besucht.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.